Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute diskutieren wir die jüngsten Beschlüsse des Bundesrates zum Thema Lautstärke und Motorradfahren. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ja, servus Jan, hier sind wir wieder zu einer weiteren Folge Gasgeflüster, euer Modcast zu unserem liebsten Thema überhaupt. Und nachdem wir letzte Woche schon ein, ich sag mal, etwas polarisierendes und aufreibendes und kontroverses Thema hatten, Stichwort Bußgeldkatalog, haben die Medien diese Woche jetzt nachgefeuert. Und Jan, du hast mir unter der Woche schon regelmäßig Futter geschickt. Dich hat das ja auch besonders mitgenommen und aufgeregt. Sag doch mal, warum ging's denn? Was ist denn jetzt unser Aufreger der Woche?
Erstmal auch ein herzliches Hallo von mir. Und ich denke, es ist omnipräsent und wir müssen gar nicht mehr viel sagen. Es geht natürlich um die Gesetzesinitiative beziehungsweise den Beschluss vom Bundesrat, doch gegen lärmende Motorräder vorzugehen. Du hast schon richtig gesagt, mich hat es umgetrieben. Und als wir die letzte Folge, wir haben es ja gesagt, die mussten wir ein bisschen aufzeichnen, da du dann ja dich Hals über Kopf in deine Rennvorbereitung schmeißen musstest, über die wir später sicherlich auch noch sprechen wollen und werden. In dieser Zeit, während wir das also aufgezeichnet haben, ist schon wieder so viel passiert, dass einem das ja fast schon, Gott, das lässt mich emotional ja gar nicht mehr los. Jetzt müssen wir hier die ganze Zeit über Gesetze und sowas reden. Ist eigentlich schade. Eigentlich möchten wir ja über Verbrennungsmotoren, über quietschende Reifen vielleicht und vor allem einfach dieses geilste Fahrgefühl der Welt reden, ausschwafeln. Aber nun gut, so werden wir gezwungenermaßen ein bisschen zu einem politischen Stammtisch. Und exakt, es geht ja eben um diese Lautstärke, Bundesratbeschluss etc. Da hat es ja hohe Wellen geschlagen. Ich habe, wie gesagt, dir ein paar Infos zukommen lassen. Wie hast du es denn wahrgenommen, Michel? Was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, tatsächlich sind mir vor allen Dingen die hohen Wellen aufgefallen. Denn wir haben jetzt ja damit endlich mal wieder, in Anführungsstrichen, ein Thema im Bereich Motorrad, das es tatsächlich in die Mainstream-Berichterstattung geschafft hat. Also, wir sind tatsächlich, nachdem ich in den einschlägigen Foren beziehungsweise auf den einschlägigen Motorradseiten, sei es jetzt Gaskranken, sei es jetzt YouTube mit den Motorradnachrichten oder Motorrad Online, die Nachrichten auch besonders aufgefallen, zum Beispiel bei Focus, bei Spiegel Online, der WDR, der MDR, der SWR haben drüber berichtet. Ich glaube, RTL hat drüber berichtet, allerdings nur im Regionalbereich, glaube ich. RTL West, genau. Also
habe ich noch nie gesehen bei an der Stelle. Keine Ahnung, ob man den überhaupt noch seriös empfangen kann oder ob es da wirklich auch immer einen internetfähigen Anschluss braucht.
Seriös ist hier nämlich seriös ist hier ein gutes Stichwort, weil ich das Gefühl habe, RTL West fällt mir persönlich immer nur dann auf, wenn es irgendwas mit kontroversen Themen und Kommentaren zu überhäufen oder zu überschütten gibt. Also gefühlt ist immer, wenn es halt an so ein Streitthema geht, wo man vielleicht ein bisschen zündeln kann, ein bisschen Öl oder Benzin ins Feuer kippen kann, dann ist RTL West gefühlt zur Stelle. Das ist zumindest so mein Punkt.
Du meinst also sozusagen die Talentschmiede für die Bild-Zeitung, die dann im Anschluss Christian Drosten anschreibt?
So, das wollte ich jetzt nämlich auch gerade drauf hinaus, quasi die Bildredaktion von RTL im westlichen Bundesteil, was natürlich vielleicht auch so ein bisschen naheliegend ist, denn diese gesamte Geschichte wurde ja eingekippt von der CDU-Landesfraktion NRW.
Genau.
Ich habe in dem Zusammenhang auch ein nettes Statement von deren verkehrspolitischen Sprecher Klaus Wusem gelesen, der das Thema Motorradlärm natürlich in NRW auch bedingt so ein bisschen durch die Nähe zu Motorradrevieren wie der Eifel, genau. Also nicht ganz von der Hand zu weisen, die ganze Geschichte. Ich habe ja unter anderem auch WDR, MDR und den SWR genannt. Das sind tatsächlich auch die Regionalbereiche, in denen wir die Mittelgebirge haben und auch diese, ich sag mal, Motorrad-Hotspots, ne? Hessen hätte man dann, HR hätte man noch erwarten können, habe ich nicht gesehen. Hat sie vielleicht auch zu Wort gemeldet, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da haben wir schon die Motorrad-Hotspots, jetzt einfach nur auf die Frequenz mal bezogen, mit abgebildet. Genau, auf jeden Fall ein spannendes Thema, das sich wieder mal den, oder das sich im Motorradbereich mal wieder in den Weg gebahnt hat, in die breite Öffentlichkeit und entsprechend, wie soll ich sagen, hitzig und polarisiert wurde die Diskussion ja auch geführt. Oder wird sie noch geführt? Das ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Und ja, um deine Frage so ein bisschen abzuschließen und dann auch so zurückzugeben. Ich habe tatsächlich natürlich aus der Motorradfraktion meines Bekanntenkreises, ne, den erhobenen, ich will jetzt nicht sagen Stinkefinger, aber die können mich mal Fraktion herausgelesen und gesehen. Und ich habe aber tatsächlich auch genauso in meinem Bekanntenkreis, hier, an dieser Stelle möchte ich mal meine Filterblasen auf Facebook unter anderem loben. Also ich habe quasi Feedback aus beiden Richtungen bekommen. Da waren auch die dabei, die gesagt haben, wird aber auch endlich Zeit, sperrt sie alle weg, verbietet den Scheiß. Also da tatsächlich an allen Fronten hart geschossen und hart gekämpft. Ich denke mal, das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders gewesen sein, ne?
Ja, absolut, wobei ich jetzt auf diesen Social Media ja zum Glück nicht ganz so viel unterwegs bin. Ich habe aber ähnlich emotionale Inhalte trotzdem dann mitbekommen und verfolge das dann ja auch mit. Aber bevor ich fordere ja immer selbst Sachlichkeit, bin aber der Erste, der total emotional wird. Aber trotzdem können wir diesen ersten Punkt mal aufnehmen. Bevor wir uns nämlich selbst in emotionalen Ergüssen ausüben, sollten wir vielleicht einmal noch mal kurz vorstellen, worum geht's genau und was ist passiert. Und ich nutze hier den Motorradblog.de von lieben Gypsy Chimps, der das sehr, sehr gut auch nochmal aufgestückelt hat, auch mit Quellen unterlegt, worum es denn eigentlich geht. Und das möchte ich einfach nochmal kurz zusammenfassen, damit wir hier eben alle auf dem gleichen Nenner sind, was eigentlich Anstoßpunkt des ja großen Dramas ist. Und zwar hat eben am 15. Mai der Bundesrat auf Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen beschlossen, eine, wie soll man sagen, Initiative oder einen Antrag der Bundesregierung vorzulegen. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, dass der Bundesrat das vorgelegt hat. Mein lieber Gemeinschaftskundelehrer Herr Pfisterer würde mich wahrscheinlich jetzt hier irgendwo an den Ohren langziehen, aber meines Wissens ist es immer noch so, dass der Bundesrat was vorlegen kann, das allerdings überhaupt noch nicht bindend ist, die Bundesregierung sich damit dann allerdings nur beschäftigen muss. Das heißt, wir haben hier noch kein gebrütetes Ei, das dann kurz vorm Schlüpfen ist, sondern wir haben vielleicht gerade mal das Ei gelegt und jetzt müssen wir schauen, was wir daraus machen, ob es einfach direkt in den Topf kommt und gekocht wird und am Samstag mittelweich verspeist wird oder eben auch nicht. Auf jeden Fall geht es in diesem Antrag um Folgendes. Die fordern dort die Begrenzung der Lautstärke von Neufahrzeugen auf EU-Ebene in allen Betriebszuständen auf ein Maximum von 80 Dezibel. Außerdem soll die Prüfung der Grenzwerte nicht mehr durch den Hersteller erfolgen, sondern dann offensichtlich durch den Staat. Klappenschalldämpfer werden verboten, es sollen elektronisch individuelle einstellbare Sounddesigns verboten werden. Sie möchten gerne alternative Antriebstechniken unterstützen, also beispielsweise Elektromotoren, die Kontroll- und Messverfahren sollen erweitert werden und in der Summe fordern sie ein deutlich höheres Strafmaß, das inkludiert, dass man beispielsweise oder dass die Polizei beispielsweise ein Motorrad mit nachgewiesener Manipulation sofort stilllegen kann. Und was fordern sie hier noch? Genau, dann solche sehr heiklen Themen wie Identität der Motorradfahrer soll jederzeit feststellbar sein, genauso wie eine Einführung der Halterhaftung und ein verpflichtendes Führen eines Fahrtenbuchs. Also es geht hier um einiges.
Fahrtenbuch, genau. Das Fahrtenbuch nur dann, wenn der Halter bei mehrfachen Verstößen nicht festgestellt werden kann. Das muss man dazu sagen. Also es soll jetzt nicht für jeden Motorradfahrer verpflichtend ein Fahrtenbuch werden,
ja.
Sondern wenn, ich sag mal, wie man das theoretisch auch aus dem Verkehrsrecht kennt, Fahrtenbücher können dann erhoben werden, wenn nach mehrmaliger Auffälligkeit, ohne dass der Halter wirklich festgestellt werden konnte, eben ein Fahrtenbuch erlassen wird, um eben zu kontrollieren, was passiert mit diesem Fahrzeug, wer ist zu welcher Zeit damit unterwegs und hat eventuell zum Zeitpunkt XY das Fahrzeug geführt, als eben ein Verstoß festgestellt wurde.
Genau, und also danke fürs Zwischengrätschen, sonst wäre ich hier der Erste, der die meistverhassten Fake News überhaupt verbreitet. Das möchte ich hier auf keinen Fall. Und wenn ich hier irgendwie etwas falsch interpretiert habe, sei es mir verziehen, ich beanspruche nicht absolute Richtigkeit auf alles, was ich hier von mir gebe. Aber ein wesentlicher und der wahrscheinlich emotionalste Punkt daran ist nämlich, auch die Erwägung von zeitlich beschränkten Fahrverboten an Sonn- und Feiertagen ausgenommen sein hier bei Elektroantriebe, um eben den Motorradlärm erheblich zu reduzieren. Das ist also das, was so mehr oder weniger detailliert gefordert wurde. Ich habe mir auch mal die Anlage vom Bundesrat tatsächlich dann runtergeladen. Das sind dann in der Summe 10 Punkte, die das eben beschreiben und das eben vorlegen. So, das war also diese Ausgangssituation am 15. Mai diesen Jahres. Und
ein Punkt muss ich da noch hinterher schießen. Diese Fahrverbote sind in dem Zusammenhang tatsächlich auch nur die Ultima Ratio. Es gibt anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch die Zwischenlösung der zeitlich begrenzten Geschwindigkeitsbegrenzung. Dass zum Beispiel an Sonn- und Feiertagen oder eben zu bestimmten Stoßzeiten, zu denen die Motorräder unterwegs sind, Streckenabschnitte nicht wie üblich mit 70, sondern, das hatten wir ja auch vor kurzem erst, nur mit 40 befahren werden können, um eben auf diese Art und Weise das Lautstärkeniveau zu
richtig
reduzieren.
Wichtiger Punkt auch. So, und jetzt kommen wir nämlich weiter zum Inhaltlichen, ja, beziehungsweise vorab möchte ich dann hier jetzt einfach nochmal was sagen. Es ist also ein Bundesratbescheid oder Beschluss, so, der eingebracht wurde durch das Bundesland NRW, das hier CDU regiert wird. Der Auslöser war unter anderem dann die Initiative Silent Rider, vielen wahrscheinlich schon ein Begriff, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Interessengruppen, vornehmlich kleineren Kommunen und wie Michel hier es anfangs auch erwähnt hat, überwiegend dann auch in der Eifel situiert, aber eben genauso in Baden-Württemberg und so weiter und so fort. Kommunen also, die sich zusammengeschlossen haben und aber auch ganz klar das Ziel haben, nicht per se gegen das Motorradfahren vorzugehen, sondern wo einfach der Wunsch ist, wir würden gerne einfach in Ruhe dort leben, wo wir sind. Wir haben uns vielleicht bewusst aus einem urbanen Raum zurückgezogen oder leben da einfach schon immer und genießen das so. Und so wie es halt ist, ist es für uns nicht aushaltbar und wir möchten das ändern. Das war so ein bisschen der Startschuss des Ganzen. Und da kam schon der erste Punkt, wo ich mich einfach so dermaßen aufgeregt habe. Und da kursieren dann ja verschiedene Videos. Und also ich werde jetzt auch direkt schon wieder emotional. Und es gibt auch eine große Sorge in mir, dass mein Lieblingshobby nicht mehr ganz so ausübbar ist, wie ich das eigentlich kenne. Aber wenn man dann irgendwie direkt Beiträge liest, hört und sieht, wo dann auch eingeleitet wird, ja, es ist ja die absolute Verbotskultur, die wir hier haben und was wollen uns denn diese grünen und linksversifften Leute noch alles irgendwie verbieten, da kriege ich halt schon direkt einen Hals, weil das entbehrt halt jeglicher sachlichen Diskussion, es wird also einfach auf das übliche Klientel geschossen und ist einfach überhaupt schon, das ist auch auf der anderen Seite, ja, die dann vielleicht die Ruhe fordern, wenn die dann von Lärmterror sprechen, das ist eine Emotionalität darin, die ist respektlos, das hat mit der Grundlage nichts zu tun und das lässt jegliche, wie soll man sagen, rationale Diskussion einfach im Keim ersticken, weil hier direkt Sachen rausgehauen würden, die und die haben uns das oder wollen uns eh alles verbieten und es sind immer dieselben und das ist halt einfach platt und dumm und nicht die Diskussion, wie man sie führen sollte, ist zumindest meine Meinung dazu.
Absolut, also da kann ich dir nur völlig recht geben und das ist auch so ein bisschen für mich so diese Problematik an der Kommentargeschichte, die ich vorhin schon angedeutet habe, dass eben in diesem Zusammenhang sich oftmals einfach Leute zu Wort melden, die mit ihren Kommentaren die Gesamtsituation einfach nur künstlich aufladen wollen und eben die wirklich sachliche Herangehensweise und die entscheidenden Punkte da so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, auch wenn es tatsächlich eben um die rechtliche Handhabe geht, die damit ja die gewährleistet sein muss. Da haben wir ja quasi den Grundsatz quasi der Gleichbehandlung, dass ja der einer ist, der in diesem Zusammenhang jetzt immer wieder heraufbeschworen und herausgepickt wird und das auch zu Recht, denn viele der Punkte, die du jetzt eben angesprochen hast, sei es zum Beispiel das Thema Soundbeeinflussung, Klappensteuerung etc., das sind ja zum Beispiel Aspekte, die man so eben auch aus dem Automobilbereich kennt und dort in diesem gleichen Maße im Endeffekt diskutiert werden müssten und aus Gründen der Gleichberechtigung zwangsläufig auch verboten werden müssten und sollten, wenn man diesen Punkt eben im Bereich Zweirad fordert und dann endgültig vielleicht auch irgendwann umsetzen
müssen. Genau. Und also ich denke einfach hier, also ich will damit überhaupt nicht irgendwie schon eine Partei ergreifen, aber es geht ja einfach darum, dass man hier nicht mit so einer emotionalen Ebene direkt kommen sollte, sondern einfach, wie du schon eben gesagt hast, es geht auch um Interessenausgleich. Und natürlich ist es immer so, jeder, der regelmäßig mal verhandelt, handelt, der weiß ganz genau, dass er nicht in die Verhandlung reingeht und direkt den Preis nennen möchte, den er am Ende zahlen will, sondern man fängt erstmal ganz oben oder ganz unten an, je nachdem, auf welcher Seite des Tisches man sitzt, ja, und versucht sich dann in der Mitte irgendwie anzugleichen, sodass es für alle eine faire Lösung gibt. Und natürlich ist es schon irgendwie so ein bisschen krass in meinen Augen, dass hier Forderungen drin sind, die einfach ferner von jeglicher Welt sind und wo es berechtigt auch Zweifel gibt bei der Annahme, dass sich solche Fahrverbote beispielsweise durchsetzen lassen, dass es gerade aus dem Aspekt der Gleichbehandlung eigentlich nicht legitimierbar ist. Das heißt aber, es gibt sehr viel, worüber man reden muss und es müssen einfach auch alle Parteien und alle Interessen angehört werden. Aber das kann eben nur funktionieren, wenn man sich auf Augenhöhe auch begegnet und wenn man nicht gleich anfängt, hier wieder direkt irgendwelche Konstrukte aufzubauen. Und ich finde ganz im Ernst, dieser Vorwurf, wir lassen uns immer mehr verbieten, die da oben machen dies und jenes. Also man muss ja nicht mit dem zufrieden sein, was passiert und das gehört zu einer Demokratie auch dazu. Aber so sollte es dann auch nicht sein. Und meine Frage, hast du den Eindruck, wir leben tatsächlich in der Verbotskultur oder in einer Zeit von immer mehr Verboten? Jetzt lassen wir mal Corona außen vor. Also wer hier jetzt irgendwie immer noch meint, das sind irgendwie Verbote, die sich irgendjemand am Stammtisch hat einfallen lassen. Sorry, ist halt einfach nicht so. Und auch hier ist natürlich richtig, dass wir über gewisse Gebote und Verbote diskutieren und es auch andere Meinungen dazu gibt, aber das sollte jetzt nicht sinnbildlich sein für irgendeine Verbotskultur, oder?
Nein, absolut, absolut. Und ich wollte gerade sagen, also das ist ja tatsächlich auch so dieser entscheidende Punkt und ich würde jetzt vorschlagen, wir machen da jetzt halt auch mal eine entsprechende, möglichst objektive Diskussion auf und versuchen einfach mal zu klären, ist das denn tatsächlich so? Also Die Diskussion soll objektiv sein, aber unsere Eindrücke sind natürlich subjektiv. Ich habe da jetzt keine Feldforschung betrieben oder irgendwie große Recherche im Vorfeld angestoßen. Aber es muss natürlich die Frage gestellt werden. Und ich glaube, hier kann man tatsächlich jeden, der Motorrad fährt, und ich habe das ja auch in einer der Folgen schon mal angedeutet, mit ins Boot holen. Ist denn tatsächlich grundsätzlich dieser Punkt oder sind diese Forderungen nach mehr Ruhe bzw. weniger Lärmbelästigung gerechtfertigt? Und ich glaube, da kann man einen Strich drunter machen und mit gutem Gewissen sagen, ja. Und das hat meines Erachtens zwei Punkte. Wie gesagt, ist jetzt keine große Recherche dahinter, aber wir haben inzwischen wieder gut 4 Millionen Motorradfahrer in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Also wir sind auf einem hohen Niveau. Ja, absolut. Und wir sind auf einem hohen Niveau. Wir sind jetzt quasi, bewegen uns wieder in einem Bereich, wie es vermutlich irgendwie Ende der 90er Jahre so zur Hochphase des Motorradbooms mal gewesen ist. Und jetzt kommen wir nämlich eben schon zu diesem Thema, was eben auch in diesem Vorstoß mit verankert ist, das Thema Klappensteuerung und Lautstärke von Motorrädern per se. Die war nämlich in den 90ern nicht in dem Maße ausgeprägt, wie es heute der Fall ist. Und jetzt muss ich tatsächlich diesen objektiven Pfad wieder verlassen und den Zeigefinger so ein bisschen ausstrecken, und zwar in Richtung Gesetzgebung. Denn, und hier kann man tatsächlich niemanden einen Vorwurf machen, weder den Leuten, die Motorräder kaufen, noch den Unternehmen, die von dieser Gesetzgebung Gebrauch machen. Die Gesetzgebung besagt nämlich ja, dass diese Emissionsmessung nur in einem bestimmten Fahrzustand und in bestimmten Drehzahlbereichen und unter bestimmten Bedingungen gemacht werden und nicht über den gesamten Funktionsradius und das gesamte Funktionsspektrum des Geräts, und dass die Unternehmen und die Hersteller nun den findigen und fuchsigen Weg gehen und eben entsprechende Klappensteuerung einbauen, um in diesem Bereich, in dem tatsächlich dann im Endeffekt ermittelt und gemessen wird, die Grenzwerte einzuhalten und darüber aber frei die Aggregate atmen lassen zu können und dann eben auch Leistung zu generieren, das kann man denen ja nicht vorwerfen. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Kunden, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Ducati Panigale oder eine Aprilia RSV4, ja nicht zwangsläufig kauft, weil das Ding so laut ist. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, es gibt viele von den Fahrern, denen das unter Umständen auch noch mal auf den Sack geht, weil es eben so laut ist, sondern die diese Motorräder kaufen, weil sie Bock auf einen Supersportler haben, weil sie optisch schön finden, weil sie unbedingt 210 PS haben wollen, whatsoever, aber nicht vordergründig, weil sie ein extrem lautes Motorrad haben wollen. Und ich denke mal, gerade wenn man jetzt diese Klientel herauspickt, man braucht ja schon ein gewisses finanzielles Standing, einen gewissen finanziellen Hintergrund und eine Brieftasche, um sich diese Geräte zu kaufen. Und die ist normalerweise, das lässt sich ja natürlich nicht hundertprozentig verallgemeinern, aber in der Regel ja schon bei etwas gesetzteren Semestern der Fall, die schon nicht wie ich vielleicht auch früher gewesen bin. Brandnotiz an der Stelle, ich wurde auch mal angehalten mit einem offenen Auspuff.
Scheiß Assi.
Ja, es gehört halt einfach zur Diskussion dazu und es wäre halt einfach vermessen, wenn ich jetzt hier klugscheißern würde und sagen, ja, es muss alles leiser werden. Ich war ja, wie soll ich sagen, auch mal nicht jung und dumm, aber vielleicht jung und laut und weniger reflektiert.
Also angesichts, dass wir hier schon eine Folge hatten mit dem Titel Jung und Dumm, musst du das hier nochmal revidieren. Das kauft dir keiner ab, dass du mal nicht jung und dumm warst.
Okay, ich war jung und dumm und ich bin vielleicht auch nicht mehr ganz so jung, aber manchmal auch noch ganz schön dumm. Aber das ist ein anderer Punkt. Nichtsdestotrotz glaube ich eben, dass die etwas älteren Semester, die ich jetzt gerade ansprechen wollte, jetzt nicht per se darauf aus sind, irgendjemanden akustisch zu belästigen. Die Technik das dann aber oder die Rahmenbedingungen, die ja wiederum, und das muss ich hier immer an der Stelle nochmal dazu sagen, durch die Gesetzgebung geschaffen wurden, die eben dann dazu führen, dass es eben doch zu einer Belästigung kommt. Also so, ja. Meines Erachtens ist das ein doch nicht zu verachtender Punkt an der ganzen
Debatte. Das ist richtig, aber hier möchte ich jetzt mal wieder zwei sachlichere Themen einbringen. Also zum einen hat auch Markus Becker, Kolumnist oder Kommentator bei Spiegel, sich auch diesem Thema angenommen. Wir haben es ja eingangs erwähnt, auch größere Medien haben jetzt darüber mal berichtet und schreibt hier auch, so will der Bundesrat Motorsteuerung verbieten lassen, die individuell vom Fahrer einstellbare Soundkulissen ermöglichen. Solche Vorrichtungen gibt es an modernen Motorrädern schlicht nicht, schreibt er. Vom Besitzer wäre sowas nur mit großem Aufwand nachträglich zu installieren, wenn überhaupt. Und es wäre schon nach aktuellem Recht illegal. Also damit greift er schon auch einen guten Punkt auf. Also individuell vom Fahrer einstellbare Soundkulissen sind mir tatsächlich auch eigentlich nicht bekannt. Weiß ich nicht. Kennst du so irgendwie was? Dass man, also es klingt ja für mich jetzt irgendwie, als könnte ich meinen Laptop noch anschließen und dann irgendwie die 9. Symphonie draufspielen, die dann bei Vollgas ertönt, ja. Also das ist schon irgendwie, also es ist ja schon ein bisschen komisch formuliert. Und das ist dann natürlich sowas, da macht sich dann der Bundesrat auch gerne angreifbar. Wenn du sowas liest, dann denkst du, okay, ihr Lappen, ihr habt doch gar keinen Plan und wollt jetzt hier irgendwas hinschreiben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wissen wir ja schon, was eigentlich gemeint ist. Und wenn wir jetzt von einer Klappensteuerung sprechen, dann spreche ich auch noch aus eigener Erfahrung, dass ich da mit einem Kumpel unterwegs war, der die S1000 RR fährt von BMW, eben auch mit dieser Klappensteuerung oder wie das genau heißt, ja. Und der hat mir nämlich auch noch ganz stolz erzählt, und da liegt nämlich der Kolumnist falsch, der hier schreibt, wenn es sowas gäbe, dann nur mit großem Aufwand zu verändern. Und der hat mir dann auch ein YouTube-Video gezeigt, das genau 5 Minuten irgendwas geht, wie man bei der Doppel-R eben eine Feder lösen muss, damit diese Klappe dauerhaft auf ist. Und das ist natürlich schon irgendwie was, also klar hält sich hier der Hersteller an die Gesetzgebung, du hast es ja eingangs beschrieben, in dem Messbereich sind die dadurch auch leise und darüber hinaus, aber er öffnet natürlich Tür und Pforte, um hier auch jung und dumm oder sagen wir mal grundsätzlich einfach Leuten, die gerne laut sein wollen, das relativ einfach umzusetzen, selbst ohne große Tüten da irgendwie drauf zu packen oder dB-Iter rauszuschrauben, ja, also das ist ja schon auch ein Punkt.
Ja, genau. An dieser Stelle ganz kurze Randnotiz zu diesem Thema dB-Iter. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich wurde auch mal mit einem offenen Auspuff erwischt und habe jetzt aber tatsächlich diese Woche erfahren, und das passt tatsächlich auch sehr gut in diese Diskussion, die Rahmenbedingungen waren früher anders. Früher war es so, dass man sich einen Zubehör-Endtopf kaufen konnte mit dB-Iter, der aber nur verschraubt war. Und dieses Ding dann ABE hatte. Und das ist inzwischen nicht mehr so. Ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bekommen nur noch Zubehörendtöpfe eine ABE, wenn tatsächlich auch dieser dB-Iter oder dB-Killer, wie er auch heißt, fest verschweißt ist. Also der darf nicht reversibel sein und herausnehmbar, ja. Sondern der muss tatsächlich fest mit dem Auspuff verankert sein.
Also wir
sein.
Sehen, was du damit sagen willst, ist, es gibt ja ganz offensichtlich einen Trend auch von den Herstellern oder von überhaupt auch, also gibt es da ja schon einen Trend, dass sich hier was bewegt, ja, und das hat ja offensichtlich auch was bezeugt. Aber zu dem Thema Lautstärke wollte ich dann nämlich jetzt in dem zweiten Punkt nochmal kommen, zum Thema Sachlichkeit auch, ja. Und zwar habe ich mir dann mal so Gedanken gemacht, was ist denn überhaupt laut? Jetzt sind diese 80 dB in jedem Zustand, stehen hier im Raum und sollen bemessen werden. Wo stehen wir denn da überhaupt und was bedeutet das? Also zuerst, um das mal einzuordnen, wenn wir hier über Dezibel reden. Es ist nicht so, dass 100 Dezibel doppelt so laut sind wie 50 Dezibel, sondern ganz im Gegenteil, bereits eine Zunahme von 10 Dezibel werden von einem Menschen als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen. Also das muss man vielleicht mal sich einfach klar machen, um das so ein bisschen einzuordnen, wo wir dann hier stehen. Und es gibt da ganz unterschiedliche Quellen, aber die sind dann doch alle irgendwie relativ nah beieinander und sagen, ja, 80 Dezibel ist, so übersetze ich das jetzt mal, irgendwie eine faire Sache. Das liegt im Bereich etwa von einem Rasenmäher. Und dann wird aber oft eben hinzugefügt, und da habe ich jetzt verschiedene Quellen, die verlinken wir dann natürlich auch, solche Sachen wie Lärm in dieser Lautstärke kann bereits zu gesundheitlichen Langzeitschäden führen, bedeutet aber natürlich auch, dass man dem ständig ausgesetzt ist, und das muss man ja der Fairness halber mal dazu sagen, das ist natürlich nervig, wenn du irgendwo in einem Garten sitzt, das ist jetzt aber nicht so, dass du konsequent neben einem 80 Dezibel lauten Motorrad dann sitzt, sondern dann ist es ja immer nur punktuell. Ja? Trotzdem ist es dann so, wenn wir dann höher gehen von 80 bis 100 Dezibel, sagen jetzt hier eben verschiedene Quellen, wenn die das dann eben einordnen, das wäre dann so die Lautstärke von vorbeifahrenden LKWs, von Motorsägen oder von Winkelschleifern, und hier droht bei Dauerlärm bereits der Gehörschaden. Und dann so 110 Dezibel wäre dann so die absolute Schmerzensgrenze, so allmählich, die dann erreicht wird. Wir sind dann hier jetzt irgendwie bei Presslufthimmern und 120 Dezibel sowas bei startenden Düsenflugzeugen. Und dem gegenüber, weil das habe ich mir dann mal angeschaut, habe ich mir dann mal angeguckt, was denn da eigentlich so bei den Motorrädern tatsächlich passiert, um das auch mal einzuordnen. Und hier hat die Motorrad, das ist schon ein bisschen älter, 2017 mal einen Realitätstest gemacht. Ich habe da einfach mal nachgesucht nach einem Motorrad, das hier einfach am meisten vertreten ist, und das ist nun mal leider wieder die GS. Sorry, wenn die jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist, aber wir wollen hier einfach ein Testimonial sozusagen nehmen, das auch gültig ist, und haben hier verschiedene Tests gemacht, und die haben das unter anderem in diesem Normwert, sage ich mal, gemacht, also der dann auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, und haben das dann exakt gemessen. Das war dann irgendwie Beschleunigen von irgendwie 38 km/h auf 50 km/h, und dann wird auch nochmal gemessen bei der konstanten 50 km/h Fahrt, und haben das hier vergleicht mit der Euro 3 Auspuffanlage und der Euro 4 Auspuffanlage, also sind auf jeden Fall dann noch bei den 1200ern GS, nicht bei dieser nagelneuen 1250er. Und da sind wir immer bei um die 80, beziehungsweise bei einer konstanten 50 km/h Fahrt bei 71 Dezibel ist hier der Maximalwert. Und dann haben die aber auch die realistische Fahreinschätzung mal gemacht und wirklich im zweiten Gang bis in den Begrenzer geknallt mit den Dingern und dann auch die Lautstärke gemessen in dem Bereich, wo sie eben in dem Begrenzer sind. Und hier kommen wir dann auf 95, 97 Dezibel, 97 mit schon einem Zubehörauspuff. Also mit dem Originalen sind wir da eben bei 94, 95. Das heißt, das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Und was habe ich da irgendwie so rausgenommen? Ja, also ganz offensichtlich ist es ja so, dass wenn wir alle normal fahren würden, auch mit bestehenden Motorrädern, offensichtlich diese 50 km/h, die du ja rein theoretisch dann auch am Ortsausgang noch haben solltest, absolut einhaltbar sind, diese 80 Dezibel. Ja? Das heißt, da soll es eigentlich überhaupt kein Problem geben. Und das bringt mich dann nämlich eben zum nächsten Punkt. Klar kannst du irgendwie lauter sein. Und klar ist es das gute Recht seitens des Gesetzgebers, hier auch Einhalt zu gebieten, gerade im Interesse der Leute, die da wohnen. Aber wir haben ja ganz offensichtlich noch Spielraum, und es ist ja jetzt nicht so, dass eben jedes Motorrad so laut ist. Und deswegen rege ich mich da eigentlich so ein bisschen drüber auf, weil es sind jetzt tatsächlich diese schwarzen Schafe, zu denen ich auch irgendwann mal gezählt haben mag, oder du jetzt auch, als du da eine andere Tüte hinten drauf hattest, die jetzt aber offensichtlich alles in Verruf bringen. Und das ist eigentlich die große Schande an dieser Situation, oder? Jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten.
Absolut. Ich habe den langen Monolog genutzt, und mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich mein kleines Heftchen, in dem ich meine Fahrzeugpapiere habe, hier neben mir auf dem Schreibtisch liegen habe. So. Und während du jetzt hier zu den Fahrgeräuschen und der Dezibelbelastung darauf näher eingegangen bist und auch auf diesen Motorradtest, habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht, das alles rauszuholen, und habe jetzt hier vor mir liegen die Papiere meiner Triumph Street Triple S Baujahr 2020, die meiner R1 Baujahr 2015 und zum Vergleich die meines Transporters, Peugeot Expert Baujahr 2011, Diesel 1.9er Motor, nur so zur Info, und habe die Fahrgeräusche mir mal rausgesucht, und hier liegen wir tatsächlich auf sehr, sehr ähnlichem Niveau. Mein Transporter hat ein Fahrgeräusch von 75 Dezibel, Dann haben wir meine Street Triple mit 77 Dezibel und meine R1 erwartungsgemäß am lautesten, aber mit 79 Dezibel immer noch unter der geforderten Höchstgrenze von 80. Also theoretisch alles hier im, wie soll ich sagen, regulären Rahmen. Und ja, also wie soll ich sagen, du hast völlig recht, auf dem Papier, in diesem Fall zumindest, ist das Problem nicht zwangsläufig unbedingt das Fahrzeug. Wir haben die Klappensteuerung angesprochen, das ist natürlich teilweise so der Fall. Und vor allen Dingen, hier muss man natürlich dazu sagen, bei humaner und ziviler Fahrweise ist das nicht so, sondern es ist tatsächlich dann doch eher der Mensch, der die Maschine bedient, der hier zu den entsprechenden Verärgerungen und im zweiten Schritt vielleicht auch negativen Konsequenzen für alle Motorradfahrer, ja, der eben dazu führt. Und dass man hier auf jeden Fall, und das finde ich ganz, ganz wichtig, und ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, die Diskussion weg vom Motorradlärm im Allgemeinen und vom Motorradfahrer im Allgemeinen zieht, sondern hin tatsächlich dahin, wo eigentlich das Problem liegt, dass es halt so, wie ich vielleicht auch früher mal so ein bisschen mehr Idiot gewesen bin, eher die Typen sind und es eine kleine Menge von Motorradfahrern, die dafür sorgt, dass die ganze Community und die breite Masse da so ein bisschen in Verruf gerät. Beziehungsweise ein bisschen ist natürlich schwer untertrieben, wenn wir eben die Bundesratsinitiative, über die wir jetzt ja gerade sprechen, in Betracht zieht, denn das hat natürlich dann, das zieht natürlich dann schon große und weite Kreise.
Genau, und da wären wir ja bei dem Tenor, dass ja, glaube ich, das größte Problem ist, dass jetzt wirklich alle in Sittenhaft genommen werden. So nimmt es zumindest die Motorrad-Community meines Erachtens wahr. Und sicherlich ist da auch irgendwie ein wahrer Kern dran. Die Frage ist natürlich, welche Alternativen hätte man? Also ich bleibe dabei, dass es noch viele Diskussionen darüber auch geben wird. Und nur weil der Bundesrat das jetzt angebracht hat, heißt es ja noch nicht, dass es 1:1 so durchgeht. Ich glaube, da wird einfach noch viel zu viel drumherum passieren. Aber wenn man jetzt in so einen Diskurs tritt, sollte man ja eben auch Alternativen aufweisen können oder zumindest Angebote machen können, wie denn die Motorradfahrergemeinschaft, nenne ich sie mal, hier auch entgegenkommen kann und dass man vielleicht einen Weg findet, der zusammenführt. Und hier ist dann natürlich auch die Frage, wir haben es, glaube ich, schon mal irgendwann angesprochen, Lärmdisplays, ist das was helfen kann? Ja? Und das ist aber so ein Punkt, der fehlt mir zur jetzigen Phase halt noch komplett. Also vielleicht wird mal vereinzelt so ein Lärmdisplay aufgestellt. Ich habe ehrlich gesagt noch keins gesehen, seit ich irgendwie unterwegs bin und würde mich dann natürlich aber auch fragen, ist das ein Effekt? Bringt das was? Sind die Anwohner dann in einer Situation, wo sie sagen, okay, diese Lärmdisplays, die bringen wirklich was, die halten Motorradfahrer dazu an, doch einen höheren Gang zu wählen und nicht schon am Ortsausgang dann direkt voll Kelle zu geben. Aber das fehlt meines Erachtens völlig. Also da fehlt mir so ein bisschen der Nachweis, das mal ausprobiert zu haben, um so ein bisschen mit nicht gleich drakonischen Strafen zu arbeiten, sondern mit ja auch gewissen Geboten. Und hier hat auch irgendjemand beigebracht oder so angebracht, hier vielleicht auch mal mit Inzentivierungen zu arbeiten, dahingehend, dass man vielleicht, keine Ahnung, Steuererleichterung bringt, wenn man nachweislich die Dezibelzahl reduziert, an seinem Motorrad vielleicht irgendwas verbaut, was es tatsächlich leiserer macht. Keine Ahnung, wie realitätsnah das ist. Aber trotzdem ist es das, was mich eigentlich am meisten enttäuscht bei dieser ganzen Debatte und auch bei der Beschließung jetzt, dass es dann halt gleich irgendwie so von 0 auf 100 geht. Und wenn wir jetzt diese Fahrverbote sehen, sei es jetzt, ob die jetzt nur temporär sind oder auch nicht, die sind halt schon ein sehr, sehr drastisches Maß, um hier irgendwie zu agieren, ohne dass ich jetzt den Eindruck habe, dass konsequent vorher mal was passiert ist.
Ja, vor allen Dingen, was ich eben an dieser Stelle, was mir da immer so besonders wehtut, ist eben dieser Generalverdacht, ne? Und diese Sippenhaft, von der du gesprochen hast. Man muss sich ja Folgendes überlegen, und das ist ja, ich denke, kein besonders weit hergeholtes, keine besonders weit hergeholte Überlegung, ne? Wir müssen natürlich zusehen und zugestehen, gerade bei diesen Wochenendfahrverboten, in diesen, wie soll ich sagen, attraktiven Motorradrevieren, da fahren wir ja alle zum Spaß hin, ne? Da geht's ja drum, einen Ausflug zu machen, Kurven zu fahren, sich mit Leuten zu treffen, Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen, Landschaft zu genießen. In Anführungsstrichen genau das, was der Wandersmann oder der Anwohner in dieser Region in Anführungsstrichen auch bevorzugt. Also, per se gesagt, eigentlich grob überflüssig, ne?
Sag das mal dem Wandersmann.
Ja, du kannst ja auch bei dir im Garten Kreise laufen, theoretisch, ne? Also es ist, wenn man das jetzt auf diesen Motorrad Aspekt herunterbricht, ne? Jetzt das Motorradfahren per se, eigentlich ein überflüssiger Akt, ne? Das Gleiche trifft aber ja theoretisch auch auf Urlaubsflugreisen zu. Ich muss ja theoretisch nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen, sondern ich kann ja auch, keine Ahnung, Pferdegespann, Bollerwagen oder Auto nehmen. Und ich muss ja auch nicht in die Karibik. Erholen kann ich mich ja theoretisch auch im Harz. So, und jetzt könnte man natürlich auch hingehen und sagen, dann könnten wir ja auch Urlaubsflugreisen am Wochenende verbieten, weil die armen Anwohner, die am Wochenende in ihr Häuschen in der Nähe des Flughafens zurückkehren, die haben ja auch ihre Ruhe verdient. Und es ist ja total ungerechtfertigt, dass deren Ruhe gestört wird, weil, keine Ahnung, Lieschen Müller und Peter Mayer nun unbedingt Freitagabend oder Samstagnachmittag in die Karibik in Urlaub fliegen müssen, was sie ja gar nicht müssen, weil es ja total überflüssig ist. Und das ist tatsächlich eben so für mich einer der großen Punkte, der im Rahmen dieser Diskussion und dieser Debatte auch wieder immer wieder emotional diskutiert wird und dem wir unabhängig jetzt von der tatsächlichen Lärmbelastung, ne, den wir damit anführen müssen. Es hat halt jeder seine Freiheiten und jeder muss sich natürlich, um die Freiheiten eines anderen mit zu gewährleisten, auch in einem gewissen Maße einschränken. Denn was mir unter anderem auch begegnet ist, ne, es geht halt nicht nur um diese Lärmbelästigung, sondern es ist vielleicht auch, keine Ahnung, in gewissem Rahmen die Frequenz, ne? Also jetzt gar nicht mal, dass die Motorräder unbedingt zu laut sind, sondern dass es mir vielleicht einfach nur zu viele sind, ne? Oder dass mir gesagt hat, ja, aus meiner Perspektive ist das ja viel zu gefährlich. Das gehört verboten. Aber das gehört es eben nicht, sondern das Risiko und die Abwägung, ob das so zu gefährlich ist oder nicht für das Individuum, das muss eben das Individuum treffen. Und das liegt halt einfach nicht in meinem Ermessen, um darüber zu urteilen. Und ich denke, das ist eben auch ein Punkt, der so ein bisschen mit zu dieser hitzigen Debatte im Allgemeinen beiträgt, dass in dieser aufgeregten und emotional hochgekochten Situation man doch, und da schließe ich mich ja nicht aus, ne, das geht mir ja auch so, das ein oder andere Mal denjenigen vergisst, der von den eventuellen Konsequenzen betroffen ist und nur an sich selbst denkt. Und jetzt muss ich aber natürlich in diesem Rahmen auch in die Gegenkerbe schlagen. Das trifft natürlich auch auf die Motorradfahrer zu, ne? Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Wenn du jetzt irgendwo im Schwarzwald unterwegs bist oder im Sauerland oder in der Rhön oder wo auch immer, und da deine Kreise ziehst und durch die Gegend ballerst, ne, und vielleicht auch dreimal den gleichen Hang hoch und runter fährst, kann man sich halt auch überlegen, muss das denn wirklich sein? Muss ich das in der Gangstufe machen, die halt die maximale Leistung freisetzt? Oder kann ich an der Stelle vielleicht doch nicht Rücksicht nehmen auf diejenigen, die da wohnen und quasi die Frequenz um den Faktor 2 reduzieren, wenn ich eben nicht hoch und runter fahre, sondern einfach nur den Pass oder die Serpentinstrecke einmal hoch und das dann auch gut sein lasse und dann von dann ziehe, weil es kommen mit Sicherheit noch jede Menge andere Leute nach mir, ja, die das machen wollen. Und dann noch eben, jetzt kommt dann eben auch der Punkt zum Lärm, jo, dann verzichte doch eben auf den ultralauten Auspuff oder vielleicht auf den Drehzahlbereich, in dem halt jetzt in Ortschaftsnähe oder in Hotspot-Nähe, der eben das die größte Soundkaskade losbrechen lässt.
Fassen wir trotzdem nochmal kurz zusammen. Wir sind, glaube ich, beide schon der Meinung, oder ich glaube, da beherrscht auch in der allgemeinen Motorradfahrer-Community Einigkeit drüber, dass es durchaus verständlich ist, dass sich Anwohner über Lautstärke beschweren und dass es hier durchaus sinnvoll sein kann, dass man hier auch irgendwas macht. Das Maß, wie das jetzt gerade angegangen wird, scheint auf jeden Fall ja übertroffen zu sein. Ich glaube, auch da sind wir einer Meinung. Für mich jetzt nochmal, ich habe es ja eben angesprochen, Lärmdisplay, da bist du jetzt gar nicht drauf eingegangen, wie du dazu stehst. Aber was ja damit verbunden wäre, selbst wenn man jetzt irgendwie beim Vorbeifahren Messungen machen würde, ist ja dann der nächste Punkt, und das ist ja auch Teil dieses Beschlusses, die Identifizierbarkeit der Leute. Und das ist ja eben auch ein sehr emotionaler Punkt, weil du hast auch eben das Schlagwort Freiheit angebracht. Viele verbinden ja mit Motorradfahren eben auch die Freiheit und verbinden damit auch eben machen zu können, was sie wollen. Und natürlich ist es ein gewisser Luxus als Motorradfahrer, dass du dich nicht um jeden Scheiß scheren musst, mal ganz ehrlich. Und dass du halt nicht auf einer Bundesstraße, die einfach komplett leer ist, wo 70 ist, zwangsläufig auch 70 fahren musst. Oder zumindest nicht gleich nachverfolgt wirst. Und jetzt geht es ja aber um den Punkt Identifizierbarkeit. Sollen wir da jetzt bald alle irgendwie einen Barcode auf dem Helm packen oder irgendwie Nummernschild vorne? Wie soll das aussehen? Ist das sinnvoll? Ist es das nicht? Was meinst du dazu?
Naja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja diese Silent Rider Initiative auch pro Frontkennzeichen und pro Halterhaftung. Was diese beiden Punkte ja mehr oder minder schon abschließend beantwortet. Ne? Also ja, Kennzeichen vorne laut dieser Initiative und ja, Halterhaftung. Das heißt, das macht ja im Endeffekt auch die Identifizierbarkeit mehr oder minder überflüssig, weil wir haben ja in Deutschland im Automobilbereich diesen Punkt nicht. Und da habe ich aber auch wieder sofort Bauchschmerzen, was den Punkt der Gleichbehandlung angeht, ne? Wenn ich das eben im Automobilbereich nicht habe, dann kann ich das auch im Motorradbereich nicht machen. Also da für mich hier in dem Punkt gleiches Recht für alle. Und da steht eben so ein bisschen gespalten gegenüber, hat hauptsächlich optische Gründe, was jetzt diese Nummernschildgeschichte von vorne angeht.
Ja, ja, klar, nur optische.
Ja, was soll ich sagen, ne? Also nehmen wir mal an, im Auto habe ich ja in Anführungsstrichen das gleiche Problem, ne? Und die Frage ist, wie wird heutzutage kontrolliert? Also das ist zumindest meine Erfahrung, die letzten 2, 3, 5 Jahre betreffend, wenn du irgendwo an einem Hochfrequenztag, ne, so Sonntag oder so, Motorradrevier unterwegs bist, wirst du in der Regel direkt rausgewunken. Egal, ob das jetzt geblitzt ist oder ob das gelasert ist, man hat dich sofort beim Wickel. Und da bringt mir jetzt nicht, ob ich vorne ein Kennzeichen habe oder nicht. Das macht für mich ja dann keinen Unterschied, sondern du bist halt dann einfach der Mops. Deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, mal abgesehen von diesen optischen Gründen mit dem Thema Kennzeichen vorne jetzt nicht so ein großes Problem. Ich meine, wenn ich so mir die Classic-Bikes anschaue, wo die Kennzeichen ja auch schon auf dem Schmutzfänger angebracht waren, allerdings halt längst zur Fahrtrichtung, wäre ja auf eine gewisse Art und Weise auch okay, was die Kontrollierbarkeit hat. Ist ja in Ordnung. Ja. Also das so zum einen, aber wie gesagt, das Thema Halterhaftung halte ich in dem Zusammenhang halt einfach für hochkritisch, weil wir eben, wenn das denn eingeführt würde, das in allen Bereichen machen müssten und nicht per se die Motorradfahrer, da haben wir es wieder, unter Generalverdacht stellen und das in dem Bereich einzuführen, weil sie ja alle schlimme Raser und Lärmbelästiger sind und dementsprechend ganz leicht und direkt ermittelt und wenn nicht ermittelt, dann zur Rechenschaft gezogen werden können müssen.
Also ich muss nochmal ganz ehrlich dazu sagen, ich fände es halt hardcore scheiße, aber rein aus egoistischen Gründen und mein kleiner Mann im Kopf, der so ein bisschen noch versucht, die Rationalität hier hochzuhalten, der weist aber einfach darauf hin, dass es natürlich schon auch hier eine krasse Unfairbehandlung eigentlich ist. Wir beschweren uns hier über Ungleichbehandlungen, wenn es dann darum geht, Fahrverbote und sowas zu verhindern und das auch mit Recht. Aber wenn du jetzt eben die andere Perspektive angehst, wenn du jetzt einfach mal eine Person bist, die leider nie verstanden hat, wie geil Motorradfahren ist und im Auto sitzt und sich dann nur darüber aufregt, wenn sich Personen im Stau an dir vorbeischlängeln oder wenn die dich irgendwo auf der Bundesstraße überholen oder wenn die einfach zu schnell sind oder zu laut oder wie auch immer, dass sie sich dann natürlich ärgert und sagt, das können die nur machen, weil die nicht kontrolliert werden können. Und da hat sie natürlich einen gewissen Punkt. Und ich möchte das jetzt hier wieder nicht zu emotional darstellen, aber ich kann halt auch einfach nicht anders. Aber wenn du jetzt andere Themen nimmst, schau rüber nach Amerika. Die Leute mit einer Waffe, und da regen wir uns immer in Deutschland auf. Und du musst es aber einfach mal streng nehmen. Du kannst halt mit dem Motorrad schon auch viel Scheiße anrichten und hast aber eine deutlich leichtere Chance, der dann gegebenenfalls auch zu entgehen. Trotzdem setze ich mich da überhaupt nicht für ein. Ich fände es mega kacke, weil ich doch vielleicht mal einen Moment hatte, wo mir das auch schon mal geholfen hat. Und bin da halt sehr zwiegespalten, aber es ist auf jeden Fall ein heikles Thema. Aber wenn jetzt wirklich irgendwie was käme, wo du einfach ständig identifizierbar bist, wäre schon schlimm. Gleichzeitig auch hier wieder Leute, die sich aufregen, ja, alle unsere Freiheitsrechte sind weg und wir sind jetzt der gläserne Bürger, wenn wir so ein Fahrtenbuch führen müssen. Da muss man halt entgegnen, wenn du wirklich ein Fahrtenbuch führen musst, dann hast du davor mehrfach irgendwie Scheiße gemacht oder bist halt wirklich ein intensiv Straßenverkehrsordnungs wie sagt man denn, Verstößer, egal, jeder weiß, was ich meine. Und dann hat man sich das halt irgendwann noch selbst eingebrockt. Also ganz so dramatisch würde ich die Situation dann zumindest nicht einschätzen.
Ja, und auch an dieser Stelle kann ich wieder so einen kleinen Rat noch mit auf den Weg geben. Macht euch mal schlau, wenn ihr tatsächlich ein Fahrtbuch habt. Es gibt auch hier Mittel und Wege. Ich sage euch jetzt nicht wie und wo, aber es die gibt es. Also hier noch ein kleiner shady Grauzonen-Tipp von meiner Stelle. Informiert euch mal, da gibt es Möglichkeiten.
Okay, aber warten wir das mal auf jeden Fall ab. Ich glaube, das war jetzt auch so ein ganz guter Schlusspunkt. Ich möchte einfach auch nur noch mal darauf hinweisen, dass jetzt beispielsweise dieses Fahrtverbot oder das Sperren von Straßen auf Punkt 8 von 10 des Bundesrates steht. Das heißt, die wirklich wichtigen Punkte sind dann vorne drin und da geht es dann einfach darum, dass es leiser sein soll. Und ich glaube, oder dass man das eben stärker ahndet, wenn jemand kontrolliert wird und ganz klar gegen Gesetzesgaben verstößt. Ich sehe das jetzt auch so, dass, und das dürfte auf keinen Fall ein Punkt werden, weil sonst würde ich völlig aus der Haut fahren, dass natürlich Motorräder, die bis dato schon gebaut werden oder auf dem Markt sind, natürlich nicht rückwärtig irgendwie belangt werden kann und dass du jetzt mit deiner Yamaha, wenn die irgendwo lauter ist, diese von der Straße nehmen musst. Ich glaube, das wäre auch überhaupt nicht durchsetzbar. Darüber reden wir ja zum Glück nicht. Und wenn sich zukünftig das entwickelt, dass es ein bisschen leiser wird, also ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich glaube, die 1250er GS ist beispielsweise deutlich leiser als der Vorgänger, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, dann ist es ja irgendwie auch okay, weil es hat sich jetzt, glaube ich, nicht in den Verkaufszahlen niedergeschlagen, dass die Leute gesagt haben, scheiße, das Motorrad ist 5 Dezibel leiser, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist zum Teil sogar ganz gut angekommen. Ja, das vielleicht zu dem Punkt, aber vielleicht sollten wir jetzt nochmal ein weniger Hassthema aufnehmen. Michel, außer du möchtest da jetzt gerade noch was hinzufügen.
Ja, genau. Und zwar an diejenigen von euch, die hierzu auch eine Meinung haben oder diese einfach nur kundtun möchten, lasst uns doch gerne wissen, wie ihr zu diesem Thema denkt. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir jetzt hier teils emotional, teils monologisierend dahergeschwafelt haben und das Thema auch so ein bisschen auseinander gepflückt. Ich denke, das wird vielen von euch genauso gehen. Also lasst uns einfach mal wissen, wie ihr dazu steht. Stichwort Fahrtenbuch, Stichwort Kennzeichenpflicht für Motorradfahrer, Stichwort 80 dB und Fahrverbote. Jo, lasst uns wissen, schreibt uns hier. Wir hauen natürlich auch wieder die E-Mail-Adresse in die Beschreibung. gasgeflüster@asphaltsüchtig.de. Gasgeflüster mit UE, asphaltsüchtig mit Ü, also mit Umlaut. Seht ihr dann unten.
Und ein Minus zwischen Asphalt und süchtig.
Genau, und das Minus nicht zu vergessen zwischen Asphalt und süchtig. Also lasst uns wissen. Ich bin sehr gespannt drauf, wie ihr zu diesem Thema steht. Und ja, und jetzt, ja.
Ja, auch wenn ich es eigentlich hasse, aber irgendwie freue ich mich über beide Formen von Nachrichten, also sehr gerne sachlich und rationale Nachrichten, aber wenn ihr einfach nur schreiben wollt, ihr seid dumme Spacken, glaube ich, würde mir das auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und fände ich auch ganz angenehm. Lasst es uns auf jeden Fall wissen.
Ich möchte an dieser Stelle 5 Euro wetten, dass wir den Kommentar bekommen werden, ihr seid dumme Spacken und zwar in Anführungsstrichen genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Ich bin gespannt, wer der Erste ist, der das schreibt.
Ja, und ihr dürft euch auch aussuchen, ob ihr uns beide meint oder nur einen von uns. Da wäre dann aber wieder eine schöne Begründung möglich und wenn sie auch einfach nur wäre, Jan, du bist ein dummer Spacken, weil du stinkst, gilt auch schon. Aber jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema und weg von den traurigen Geschichten. Wir haben es ja in der letzten Folge angekündigt und das interessiert mich jetzt immer noch brennend. Michel, du warst bei deinem ersten Rennen des T-Cups, des Triumph Cups, mit einer sehr, sehr kurzen Vorbereitung. Wir haben es ja letztlich erzählt. Kaum Zeit, überhaupt das Motorrad richtig kennenzulernen. Wie war es denn? Hat es dich gelegt? Warst du der neue Valentino Rossi und hast direkt einen Vertrag von irgendeinem Anbieter bekommen?
Nein, also Anbieterverträge gab es keine. Ich muss gestehen, durch die gesamte Corona-Situation war auch jetzt nicht so viel los. Also es war natürlich jede Menge Fahrer vor Ort. Allerdings war der Trubel drumherum recht begrenzt, weil jeder nur eine Begleitperson mitbringen konnte. Kleine Randnotiz für euch. Wir waren am Lausitzring. Da war eine Veranstaltung von unter anderem Bike Promotion und Triple M Racing, die jetzt in den letzten Tagen, also zwischen dem 22. und 24. Mai da eine Veranstaltung gemacht haben. Und ich muss Sie an dieser Stelle auch noch direkt korrigieren. Es war nämlich tatsächlich nicht die erste Rennveranstaltung, denn durch die Corona-Situation sind rennsportliche Aktivitäten in Deutschland immer noch untersagt. Es hat aber trotzdem ein Wertungslauf gegeben, ein Wertungstraining. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Und grundsätzlich war die Geschichte richtig, richtig gut. Also es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt. Und muss jetzt schon sagen, das scheint mir so ein bisschen eine sehr, sehr familiäre Geschichte da zu sein. Und was an diesem Gesamtkonzept natürlich sehr, sehr charmant ist, es ist eben ein Cup, wie bereits erwähnt. Das heißt, alle sind mehr oder minder auf dem gleichen Material unterwegs. Es gibt bestimmte Regularien zum Thema Umbauten und Tuning etc., die einfach dafür sorgen, dass das Niveau recht ähnlich ist. Und dadurch ist der Fahrspaß ja mehr oder minder garantiert, weil man halt einfach immer Leute um sich hat, mit denen man sich so ein bisschen messen kann. Und sei es jetzt, wie in diesem Fall, mehr oder minder nur auf dem Tableau. Denn wie gesagt, es gab kein Rennen, sondern ich sag mal, mehr oder minder so eine Art Zeitfahren.
Ja, aber warte mal, das ist ja einfach die Regeln. Also um 360 Grad gebogen und dann nochmal um 180 oder was, ja. Also wie du das schreibst, berichtest. Aber gut, wenn es funktioniert, will sich ja keiner beschweren.
Ja, genau. Also diese, wie soll ich sagen, der Gefahrenherd, sportlicher Wettkampf und Rennstart etc. und quasi Infights mehr oder minder sollten auf diese Art und Weise vermieden werden. Das hat ja tatsächlich auch sehr gut geklappt. Und ich hoffe auch an dieser Stelle, dass es so ein bisschen ein Paradebeispiel und jetzt so ein Exempel ist. Und dass, wenn denn keine Rennen tatsächlich möglich sein sollten, zumindest diese Zeitfahrkomponente oder Sonderprüfungskomponente, wie es in dem Fall genannt wurde, durchgezogen werden können, um so ein bisschen diesen sportlichen Wettstreit tatsächlich zu haben. Und wenn er eben tatsächlich auch für die meisten nur auf dem Papier stattfindet. Aber am Ende zählt ja doch der Schnellste sozusagen. Und das hat ja dann doch irgendwie alles seine Berechtigung. Genau. Allerdings war das ganze Event so ein bisschen vom Wetter getrübt. Du hast es ja schon angedeutet, es war das erste Mal mit dem Motorrad unterwegs, war alles neu, also von der Klamotte bis zu den Reifen, alles ungewohnt. Und dementsprechend habe ich mich relativ frühzeitig dazu entschieden, nicht bei Regen zu fahren, vor allen Dingen nicht auf dem Lausitzring, der einen miserablen Ruf hat, wenn es um Thema Nassgrip geht. Genau, und so sind für mich am Samstagmorgen die ersten beiden Turns sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Dann ging es Samstagnachmittag dreimal eben raus zum Fahren. Und am Sonntagmorgen gab es dann ein Warm-up und eben dann diese Sonderprüfung. Und die zweite, die tatsächlich so eine, auf die ich mich besonders gefreut habe, weil sie A, sehr anstrengend geworden wäre, 35 Minuten Fahrzeit, und B, B auch sehr viel Gelegenheit geboten hätte, um sich eben mit der Strecke und dem Material noch so ein bisschen mehr vertraut zu machen und einfach mal so ein bisschen lang Zeit fahren zu können, um am eigenen Fluss zu arbeiten. Da hat dann auch tatsächlich Petrus wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und Regen und Sturm geschickt. Also das für mich leider ausgefallen. Aber ich muss abschließend sagen, ich bin ultra angefixt. Also ich wäre jetzt tatsächlich am liebsten heimgefahren, hätte die Kühlbox wieder neu voll gemacht und wäre zur nächsten Rennstrecke gefahren. Gern auch wieder oder vielleicht am liebsten auch wieder unter dieser Konstellation mit den Jungs und den Motorrädern, weil es wirklich extrem unterhaltsam war. Und wenn ihr irgendwie Rennfahrambitionen habt, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal den T-Cup an oder auch jeden anderen Cup, weil es einfach eine sehr, sehr gute Basis ist, um auf vergleichbarem Niveau sich mit anderen zu messen. Also wirklich ganz, ganz toll.
Du hast es ja eben angesprochen, was mich jetzt hier noch interessieren würde, also nette Leute, 35 Minuten reine Rennzeit, das ist ja schon physisch enorm anstrengend. Was sind das da für Leute, altermäßig und auch vom Fitnesslevel her, weil 35 Minuten, wer schon mal 20 Minuten Turn hinter sich gebracht hat, das macht dann schon ganz schön fertig.
Richtig, also mir ging es auch im ersten Durchgang, der ging 25 Minuten. Da habe ich dann so nach 17 Minuten das erste Mal auf die Uhr anstatt Ziel geschaut und gedacht, boah, hoffentlich ist es bald vorbei. Und 35 Minuten wäre halt dann einfach nochmal die doppelte Packung gewesen. Und es sind tatsächlich, das Starterfeld ist tatsächlich bunt gemischt. Also ich würde sagen, so von Mitte, Ende 20 bis Mitte, Ende 60 ist da tatsächlich alles dabei. Und in dem Zusammenhang kann man tatsächlich nur sagen, je oller, desto doller. Es ist wirklich abartig, wie schnell da die alten Hasen sind. Also gibt es zum Beispiel Thomas Rothmund, Spitzname Ketchup. Ich weiß nicht, wie alt der Thomas ist, aber der ist, also er hat graue Haare, grauer Bart, wirkt so ein bisschen gemütlich. Also ich würde ihn auf jeden Fall auf Thomas, nimmt das jetzt nicht krumm, was ich mich vertue, Mitte, Ende 60 mindestens schätzen. Und der ist aber da locker in den Top 10 mitgefahren, also oder Top 5 Zeiten sogar. Und ich glaube, irgendwas bei 1,53 am Lausitzring mit einer Daytona. Also keine Ahnung, was hat das Moped? Irgendwie um die 120 PS. Also richtig, richtig zügig. Und die schnellsten T-Cup-Fahrer fahren mit der 765er unter 1,50, was für den Lausitzring wirklich schon eine sehr beachtliche Hobbyzeit ist. Also das Niveau.
Ordne mal kurz ein, weißt du, was die Superbike dort fährt?
Du meinst jetzt IDM Superbike? Ich glaube, die sind irgendwie bei um die 1,40. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also das normale Superbike-Niveau, also sagen wir mal BMW S1000 Doppel-R oder keine Ahnung, CBR, die aktuelle, fahren da so auf einem guten Hobbyfahrer, ich würde sagen so 1,52 bis 1,55. Aber wie gesagt, hier...
Oh ja, warte mal, ich habe es jetzt gerade parallel geschaut. Julian Puffer letztes Jahr 1,38.
Also 1,38, war ich weiß, ja. Wie gesagt, ja, um die 1,40. Aber zu einem IDM-Fahrer ist es halt dann doch nochmal ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Und die Hobbyfahrer, ja, wie gesagt, also ich schätze mal so um die 1,55 bis 1,50. Aber dann sind sie schon richtig, richtig zügig. Und wie gesagt, mit der 7,5...
Und jetzt lass mal die Katze aus dem Sack, Michel.
Du wirst meine Katze wissen?
Ja.
Ja, also ich habe es in den knapp 5 Turns, die es dann am Ende gewesen sind, auf eine 2 Minuten 1 niedrig irgendwie gebracht. Also weit von dem entfernt, was die Triumphspitze fährt, und weit, ganz, ganz weit, also quasi Welten entfernt von Julian Puffe. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, für mich enorm viel Spaß gemacht und deutlich angefixt. Und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal hinfahre, wird es dann auch deutlich zügiger. Und freue mich jetzt aber tatsächlich eben schon auf die kommenden Veranstaltungen.
Ja, das ist doch, so soll es doch auch sein. Und das ist doch schön, wenn man so da rausgeht. Und du hast es mir schon mal erzählt, dass du zumindest auch eine Steigerung hattest von Turn 1 bis zum Ende. Also nicht stagniert hast, sondern dich da auch noch weiterentwickelt hast. Und vielleicht kannst du das ja einfach mitnehmen. Ich denke mal, die 201 ist jetzt für ein neues Motorrad bei den Bedingungen, bei der Vorbereitung eine absolut respektable Zeit. Und wichtigste ist ja vor allem auch, dass es dann Spaß gemacht hat. Und es geht dann ja weiter und dann hoffentlich nochmal mit ein paar mehr Kilometern Erfahrung in den Händen und in den Beinen. Und dann sind wir da sehr, sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja auch mal irgendwann einen Live-Podcast von der Strecke, mal schauen, wie sich das alles einrichtet, und wenn ich deine Boxencrew dann dazu nehme und einfach nur dummsabbel und alles besser weiß, während du mit raushängender Zunge unterm Helm da irgendwie wieder in die Box reingefahren kommst. Aber es wäre mir natürlich ein absolutes Fest und eine große Freude. Und das reicht ja auch, wenn es einseitig ist. Aber belassen wir es dabei, oder gibt es da noch einen wesentlichen Punkt, den du da nennen musst? Entschuldige, aber ich habe so ein bisschen einen Blick auf die Uhr.
Nee, es gibt da tatsächlich keinen wesentlichen Punkt mehr. Ich kann mich nur an das anschließen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Falls ihr irgendwie Fragen habt oder so, lasst uns auf jeden Fall wissen. Also egal, ob jetzt zum Thema Lärmreduzierung im Bereich Motorrad oder T-Cup oder Motorsport oder was auch immer, oder keine Ahnung, Körbchengröße, was ihr auch immer wissen wollt, lasst uns wissen. Ob ihr eine adäquate Antwort bekommt, ist die andere Frage. Genau, ich an der Stelle kann ich nur noch sagen, danke. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und auch dir, Jan, vielen Dank für das wie immer sehr unterhaltsame Gespräch.
Ja, ohne jegliche Stringenz, aber dafür mit vielen Emotionen, die nicht angekündigt sind, sondern stattdessen eigentlich eine Rationalität, die wir dann aber doch mal irgendwo links liegen lassen. Sei es drum, es war mir ein Fest. Wir sagen bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, hoffentlich dann ohne Aufreger über irgendwelche Gesetzesgebungen und politische Themen und wieder mit mehr Fokus auf das schönste Hobby dieser Welt. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Tschö.